Wenn ein Mensch endlich zur Ruhe kommt, materiell versorgt ist und Anerkennung gefunden hat, erscheint die Frage nach Gottes Interesse oft weit weg. David stand genau an diesem Punkt. Er war König über ganz Israel, wohnte im prächtigen Zedernhaus in Jerusalem und hatte militärische Sicherheit. Aber mitten in diesem Erfolg ließ ihn ein Gedanke nicht los: Während er gut untergebracht war, war Gott gewissermaßen heimatlos. Die Lade, das Zeichen von Gottes Gegenwart, stand nur als Gast im Haus eines Mannes. Davids innere Unruhe darüber öffnet einen Blick darauf, wie tief Gott selbst sich danach sehnt, eine Wohnstätte auf der Erde zu haben, und wie sehr unser Leben mit dieser Sehnsucht Gottes verbunden ist. Gottes Wohnstätte auf der Erde, mehr als ein Gebäude. Wenn David im Rückblick sagt: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt, tritt eine Spannung zutage, die die ganze Schrift durchzieht. Auf der einen Seite steht der Mensch mit seiner gesicherten Existenz, seinen Häusern, seinen geordneten Strukturen, auf der anderen Seite Gott, dessen Gegenwart zwar mitten unter seinem Volk ist, der aber keinen Ort hat, der seiner würdig geachtet wird. Die Lade Gottes, aus Akazienholz und mit Gold überzogen, verborgen hinter dem Vorhang im Allerheiligsten, war mehr als ein heiliges Möbelstück. In 2. Mose 25 wird sie mit erstaunlicher Genauigkeit beschrieben: In die Lade aber liege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Und dort werde ich mich dir zu erkennen geben und alles zu dir reden. In diesem unscheinbaren Kasten verdichten sich Gegenwart, Rede und Gnade Gottes. Er selbst lässt sich in die Mitte eines wandernden Zeltes einschließen, um seinem Volk nahe zu sein. Die Frage nach Gottes Wohnstätte auf der Erde ist unserer eingehenden Betrachtung würdig. Wir müssen erkennen, dass alles, was Gott für uns tut, und alles, was er uns gibt, ganz und gar darauf ausgerichtet sein sollte, dass wir uns um den Aufbau von Gottes Wohnstätte auf der Erde kümmern. So wird deutlich: Gottes Wohnstätte auf der Erde ist nicht in erster Linie ein architektonischer Raum, sondern der von ihm erwählte Ort der Begegnung. Die Stiftshütte war tragbar, die Lade wurde getragen, damit man die Lade tragen kann, denn Gottes Wohnen ist von Anfang an mit seinem Mitgehen verbunden. Als die Lade in der Wüste dem Volk voranzog, suchte sie gleichsam für Israel den Ruheplatz, später stand sie in Silo, dann ging sie in Feindesland verloren, kam zurück und blieb lange am Rand der Geschichte verborgen. Das zeigt, wie angefochten Gottes Platz auf der Erde ist. Menschen können die sichtbaren Formen der Religion behalten und doch das Zentrum, die lebendige Gegenwart Gottes, verlieren. Im neuen Bund tritt an die Stelle der Lade ein anderes Zentrum. Gott beschränkt sich nicht mehr auf ein Allerheiligstes aus Zeltwänden und Vorhängen, in ihm wird der ganze Bau, zusammengefügt, zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Was einst aus Akazienholz und Gold war, wird nun in lebendigen Menschen Wirklichkeit. Christus als der wahre Ort der Gegenwart Gottes nimmt Wohnung in seinem Volk, und dieses Volk wird selbst zum Haus. Die Linie von 1. Mose, wo Gott im Garten mit dem Menschen geht, bis zur Offenbarung, wo die heilige Stadt als Wohnung Gottes bei den Menschen erscheint, zeigt einen großen, beharrlichen Wunsch: Gott will nicht fernbleiben, sondern mitten unter uns wohnen, er will anerkannt werden, Raum haben, Gestalt gewinnen. Wer Davids Schmerz über die wohnungslos gewordene Lade versteht, beginnt Gemeinde neu zu sehen. Es geht Gott nicht zuerst um beeindruckende Gebäude, Programme oder Leistungen, sondern darum, ob er selbst im Zentrum steht, gehört, geehrt und getragen wird. Der Ruf der Schrift lädt dazu ein, die eigene Sicht von Gottesdienst und Gemeindeleben zu prüfen. Ist Gottes Haus für uns ein organisatorischer Rahmen oder der Ort, an dem der lebendige Gott in Christus durch den Geist tatsächlich wohnt, spricht und Versöhnung schenkt? Wo dieses Verlangen Gottes erkannt wird, wächst eine stille, aber entschiedene Sehnsucht, dass unser eigenes Leben, unsere Häuser und unsere Gemeinden immer mehr zu Räumen werden, in denen Gott sich zu erkennen geben kann, zu Wohnstätten, in denen seine Gegenwart nicht nur bekannt, sondern geschätzt und genossen wird. Da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. In die Lade aber liege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Die Betrachtung von Gottes Wohnstätte auf der Erde nimmt der Gemeinde jedes bloß funktionale oder kulturelle Verständnis. Wenn Gott sich so tief herabneigt, um in einer Lade, in einem Zelt, schließlich in einem aus Menschen gebildeten Haus zu wohnen, dann erhält alles, was er in unserem Leben wirkt, eine Richtung: Er möchte sich eine Wohnung schaffen. Diese Sicht bewahrt davor, Gottes Gaben in erster Linie als persönliche Bereicherung zu sehen. Sie ordnet Segen, Führung, Bewahrung und Versorgung einem größeren Ziel unter. In der Perspektive von Epheser 2, 21 bis 22 gewinnt auch unscheinbares, treues Mitbauen Gewicht, uns einfügen zu lassen in den Bau, Beziehungen zu tragen, ein Umfeld zu fördern, in dem Christus Raum hat. Wer sich davon prägen lässt, wird nicht zuerst nach der Attraktivität einer Gemeinde fragen, sondern danach, ob Gott dort wirklich zu Hause sein kann, und entdeckt gerade darin eine tiefe Freude, Teil dieses Hauses zu sein. Davids Herz für Gottes Haus, Ehre für Gott, Schande für den Feind. Die Szene, in der David als König gefestigt ist, wirkt äußerlich wie ein Höhepunkt menschlichen Erfolgs, und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Er hat die Feinde zurückgedrängt, Zion eingenommen, Jerusalem zur Hauptstadt gemacht, ein Haus aus Zedern bezogen. Alles spricht von Stärke, Einfluss und Erfüllung. Doch inmitten dieser erfüllten Wünsche erhebt sich eine andere Frage in seinem Herzen: Wie steht es um Gottes Wohnstätte? Darum macht er sich mit dem Volk auf, um die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist. David empfindet es als Unstimmigkeit, dass seine eigene Sicherheit größer ist als der Platz, den Gott auf der Erde hat. Als wir zu Kapitel 6 kommen, mangelte es David an nichts mehr. Alle Dinge hatten zu seinen Gunsten zusammengewirkt. Er war König nicht nur über Juda, sondern über alle Stämme des Volkes Gottes geworden. Er hatte sich eine Festung gesichert, Zion, und eine Hauptstadt, Jerusalem. Außerdem besaß er einen Palast, der mit Zedernholz aus dem Libanon gebaut worden war. Er stand unter Gottes Souveränität, und Gottes Gegenwart war mit ihm. In dieser Situation begann er darüber nachzudenken, wie es um Gottes Wohnstätte auf der Erde bestellt war. So zeigt sich ein Herz, das von Gottes Ehre angerührt ist. Israel konnte mit der Situation leben, dass die Lade seit Jahrzehnten im Haus Abinadab stand, still, fast vergessen am Rand der Geschichte. Für David ist das nicht hinnehmbar. Er deutet seine Königswürde, seine Stadt, seine Festung nicht als Krone seiner persönlichen Laufbahn, sondern als Rahmen, in dem Gott neu in die Mitte rücken soll. Hinter dieser Haltung steht eine geistliche Einsicht: Gottes Haus auf der Erde ist mehr als ein religiöses Zentrum, es ist ein sichtbarer Protest gegen Satans Anspruch auf diese Welt. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wo die Lade, das Zeichen seiner Gegenwart, im Zentrum seines Volkes steht, wird öffentlich, dass die Erde Gott gehört und nicht den Mächten, die sie beherrschen wollen. In David spiegelt sich etwas von dem, was in vollkommener Weise in Christus sichtbar wird. Der Sohn Gottes, der als wahrer König kommt, sucht nicht zuerst äußere Herrlichkeit, sondern die Wiederherstellung des Hauses seines Vaters. Als er den Tempel gereinigt hat, erinnert er an das tiefere Geheimnis: Brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Am Kreuz kauft Christus sich seine Gemeinde mit seinem eigenen Blut, um sie als Braut und als Tempel Gottes zu gewinnen. Was bei David in einem irdischen Königreich und einem Zelt oder Haus geschieht, zeigt im Schatten, was Christus in einem ewigen Reich und einer geistlichen Wohnstätte vollendet. Damit erhält auch unser eigenes Leben eine neue Ausrichtung. Die Gaben, Möglichkeiten und Räume, die Gott anvertraut, werden in diesem Licht zu Bausteinen für sein Haus. Einfluss, Begabung, Besitz verlieren den Charakter bloßer Selbstverwirklichung und werden Mittel, Gottes Gegenwart sichtbarer zu machen. Davids empfindliche Wahrnehmung, dass Gott noch keinen angemessenen Ort hat, während er selbst im Palast lebt, kann sensibel machen für Diskrepanzen im eigenen Leben. Wo genießen wir Zedernhäuser, während Gottes Anliegen an den Rand gerückt ist? Es geht dabei nicht um moralischen Druck, sondern um die Einladung, mit David zu entdecken, wie erfüllend es ist, wenn die eigene Geschichte Teil von etwas Größerem wird, der Ehre Gottes und der Schande des Feindes, der sehen muss, dass Gott sich auf der Erde ein Haus baut, das nicht mehr zu vertreiben ist. Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30.000. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen. Davids Herz für Gottes Haus stellt eine stille, aber tiefgehende Frage an die Prioritäten des Glaubenslebens. Erfolg, Stabilität und sichtbarer Segen sind nicht verwerflich, in Davids Leben stehen sie ausdrücklich unter Gottes Souveränität. Entscheidend wird jedoch, was sie in uns wecken, den Wunsch, uns einzurichten, oder die Sorge, was Gott auf der Erde bekommt. Wer sich von Davids Beispiel berühren lässt, beginnt die eigenen Ressourcen, Zeit, Kraft, Begabung, Einfluss, nicht länger vorwiegend als persönliche Entfaltungsmöglichkeiten zu deuten, sondern als anvertraute Mittel für den Aufbau von Gottes Haus. Daraus erwächst kein krampfhaftes Aktivsein, sondern eine stille Bereitschaft, dass Christus mit seiner Liebe zur Gemeinde das Herz formt. So wird das eigene Leben zu einem Widerspruch gegen den Anspruch des Bösen auf diese Welt, in dem sichtbar wird, dass in unserer Mitte ein anderer die Ehre empfängt. Heilige Ehrfurcht und freudige Hingabe, wie wir mit Gottes Gegenwart umgehen. Der Weg der Lade nach Zion ist von einem eigentümlichen Wechsel aus überschwänglicher Freude und erschütternder Ernsthaftigkeit geprägt. David und das ganze Haus Israel ziehen aus, begleitet von Musik und Jubel, mit allerlei Instrumenten, mit Zithern und mit Harfen und mit Tamburinen und mit Rasseln und mit Zimbeln. Es ist, als ob die lang unterbrochene Geschichte der Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes wieder in Schwung kommt. Doch in diesem Aufbruch steckt ein Fehler, der zunächst übersehen wird. Die Lade wird nicht getragen, sondern auf einen neuen Wagen gesetzt, geführt von USA und Achjo. Man übernimmt unbemerkt das Muster der Philister, statt auf das klare Wort zu achten, das bestimmt hatte, dass die Leviten die Lade auf ihren Schultern tragen sollen. Die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten, denn sie hat der Herr erwählt. Das Volk Israel transportierte die Lade, vermutlich unter dem Einfluss der Philister, mit einem Wagen. Dabei hätte die Lade von den Leviten getragen werden sollen. Gott verurteilte die weltlichen Philister nicht dafür, dass sie einen Wagen benutzten, um die Lade zu bewegen, dieselbe Vorgehensweise von seinem Volk jedoch duldete er nicht. Die Tragik verdichtet sich an der Tenne Nachons. Als die Rinder sich losreißen, greift USA spontan nach der Lade, um sie zu stützen. Menschlich gesehen ist das ein verständlicher, beinahe reflexhafter Versuch, Gottes Sache zu retten. Doch da entbrannte der Zorn des Herrn gegen USA, und Gott schlug ihn dort, und er starb dort bei der Lade Gottes. Die Szene schockiert, weil sie unseren Instinkt berührt, guter Wille sollte doch zählen. Aber hier steht ein anderes Gewicht im Raum, Gottes Heiligkeit und die Unverfügbarkeit seiner Gegenwart. Er hatte ein bestimmtes Tragen der Lade angeordnet, sein Volk hatte diese Anordnung ignoriert und die Lade in eine Situation gebracht, in der menschliche Hände sie überhaupt anfassen konnten. So wird klar, nicht der spontane Griff Usas ist das eigentliche Problem, sondern der Weg, der die Lade auf einen Wagen und damit in die Reichweite natürlicher Sicherungsversuche gebracht hat. Gott verurteilte die Philister nicht für ihren Wagen, weil sie sein Wort nicht kannten. Sein eigenes Volk aber ruft er zurück zu einem Umgang, der seiner Heiligkeit entspricht. Diese Unterscheidung hat bis heute Gewicht, was in der Welt als angemessen und erfolgreich gilt, ist nicht automatisch passend im Umgang mit Gottes Gegenwart. Gute Absichten ersetzen keinen hörenden Gehorsam. Zugleich lässt Gott neben der strengen Zucht das leise Zeugnis seines Segens aufleuchten. Als die Lade im Haus Obed-Edoms bleibt, heißt es, und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Der gleiche Gott, der Usas Unachtsamkeit richtet, schenkt reiche Frucht dort, wo seiner Gegenwart Raum gegeben wird. Beides gehört zusammen, Heiligkeit und Freundlichkeit, Ehrfurcht und Wohltat. Als David das erfährt, bleibt er nicht in der Furcht stehen. Er fragt nach Gottes Anordnung, sammelt die Leviten und lässt die Lade tragen, wie es geboten war. Nun werden nach den ersten Schritten Opfer dargebracht, und David tanzt mit aller Kraft vor dem Herrn. Die Szene, über der Michal nur den Kopf schüttelt, verbindet tiefe Ehrfurcht, Ausdruck des Gehorsams, mit ungebremster Freude über die Nähe Gottes. Michels Verachtung und ihre Kinderlosigkeit warnen davor, lebendige Hingabe von außen mit kühler Distanz zu beurteilen. Was auf den ersten Blick als Übertreibung erscheinen mag, ist in Wahrheit die Antwort eines Herzens, dass die Heiligkeit Gottes ernst nimmt und gerade darum in seiner Nähe frei geworden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhölzern, mit Zithern und mit Harfen und mit Tamburinen und mit Rasseln und mit Zimbeln. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, da streckte USA seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen USA, und Gott schlug ihn dort, und er starb dort bei der Lade Gottes. Die Geschichte von der Lade auf dem Wagen und von USA stellt unsere Neigung bloß, Gottes Werk mit unseren Mitteln stabilisieren zu wollen. Sie lehrt, dass Heiligkeit und Nähe Gottes untrennbar verbunden sind, wer die eine Seite ausblendet, verliert früher oder später auch die andere. Im Blick auf die Gemeinde bedeutet das, sorgfältig auf Gottes Wort zu achten, statt den Erfolgskriterien der Umgebung zu folgen. Formen, Methoden und Strukturen sind nicht unwichtig, aber sie dürfen das schlichte, gehorsame Tragen der Lade, des Evangeliums, der Gegenwart Christi in der Mitte, nicht ersetzen. Zugleich ermutigt das Beispiel Obed-Edoms und Davids zweite Prozession, wo Gottes Gegenwart nicht benutzt, sondern geehrt wird, verbreitet sie Segen und Freude. Ein Leben, das sich dieser Heiligkeit aussetzt und in ihr heimisch wird, wirkt still, aber stark. Es trägt etwas von jener Mischung aus Ehrfurcht und Begeisterung, die erkennen lässt, dass Gott nicht nur gedacht, sondern tatsächlich gegenwärtig ist. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich danach sehnst, mitten unter uns zu wohnen und nicht fern und heimatlos zu bleiben. Richte unser Herz so aus wie das Herz Davids, damit uns wichtiger wird, was du auf dieser Erde gewinnst, als was wir selbst haben oder darstellen. Lehre uns, deine Gegenwart in heiliger Ehrfurcht zu achten und deinem Wort zu vertrauen, statt uns auf eigene Ideen und Absichten zu verlassen. Wo dein Name verachtet wurde oder deine Gegenwart an den Rand gedrängt wurde, da erneuere du deine Wohnstätte und erfülle dein Volk neu mit Freude an dir. Stärke uns innerlich, dass unser Leben und unsere Gemeinden mehr und mehr ein Ort werden, an dem du dich wohlfühlst und deine Herrschaft sichtbar wird. Lass uns in aller Schwachheit entdecken, wie reich der Segen ist, der dort liegt, wo du Raum bekommst. Amen.